Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Computer Club 2. Wir sind bereits bei der Folge 203 angelangt und ich begrüße alle, die unsere Sendung hören.
Ich mache es heute mit der Begrüßung kurz. Ich grüße auch alle, die uns zuhören. Aber ich habe eine Frage an dich, Herr Back. Warum begrüßt du immer zur neuesten Sendung? Ist das nicht obsolet? Man begrüßt ja auch nicht zur ältesten oder zur irgendwie, weil die Sendung, die wir jetzt machen, ist ja immer die neueste. Denn vorher haben wir ja eine gemacht, die ist älter und die in Zukunft kommt, die haben wir noch nicht gemacht.
Es könnte doch sein, dass ich zu Hause mir eine selbst mache noch.
Ach so.
Dann und ist das dann hier die neueste.
Aber es ist ja immer die neueste.
Ja, die eine, die ich zu Hause selbst mache, die senden wir ja nicht. Das wäre aber dann die neueste, wenn ich die heute Abend mache.
Ah,
bei mir selbst zu Hause.
Ah ja. Also das Neueste meinst du sei legitim. Gut.
Nö, das kann man auch wieder abgewöhnen. So wie man alles wieder abgewöhnen kann. Auch Zickezacke, Zickezacke, heu, heu, heu. Kommt nicht mehr so oft. Aber begrüßen dürfen wir einen, der HC-Mensch, der Wolfgang HC.
HC-Mensch.
Wunderschönen guten Tag. Er hat etwas mit Open Street vorbereitet. Und da dachte ich irgendwie so ein bisschen, das hat was mit Köln zu tun. Denn wenn ich Open Street übersetze, das sind offene Straßen.
Ja, im Moment
sind
die wieder
eisfrei. Wenn man hier durch Köln fährt, findest du viele offene Schlaglöcher.
Ach so, ich dachte, die wären jetzt wieder eisfrei, die Straßen.
Nein, offene Straßen.
Mhm. Es geht aber um was ganz anderes. Es geht um ein weltweites Mapping-Projekt, ein Kartenprojekt, das heißt Open Street Map.
Und dann haben wir noch vorgesehen, ich hoffe, dass es interessant wird, Professor Hermanns aus Saarbrücken wird uns erzählen, wie man Software und Hardware so abstimmen kann, dass man einigermaßen sicher ist.
Es geht um verlässliche, um sichere Programme.
Ist, ja. Dass das Programm auch läuft und nicht so wie diese Chipkarten-Misere, die wir Anfang des Jahres hatten, wo da 20...
Ja, die laufen wir auch.
Ja, aber 20 Millionen Chipkarten laufen mistig, also muss man austauschen
mistig.
Oder wie auch immer. Und das führte ja irgendwie dazu, dass wir jetzt bei den Banken wieder den Magnetstreifen benutzen, das, was wir 1983 schon eigentlich zum alten Eisen geworfen hatten.
Naja gut, also das Problem ist sicherlich wesentlich komplexer, als man so aus wenigen Worten heraushören kann. Aber wir werden nachher mit dem geschätzten Herrn Professor mal über diese Thematik sprechen und mal hören, wie er es von seiner Seite aus sieht. Mhm. Nun, das Thema heute, OpenStreetMap, was der Heinz Schmitz mitgebracht hat, das hat ja einen sehr aktuellen Hintergrund bekommen. Diese furchtbare Katastrophe, die in Haiti passiert ist, und wo es so viele Tote gegeben hat und so viele Verletzte, da gibt es ein Problem, die Retter zu organisieren. Das andere Problem ist aber, dass es so gut wie gar keine Straßenkarten gibt von den Städten.
Aktuelle.
Ja. Ja, sondern das sind einfach, ja, teilweise sind die auch noch gar nicht erfasst. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schwer, wenn man Einsatzpläne machen muss und Leute irgendwo hinschicken muss und es gibt keine Karten, keine richtigen Pläne und wenn es welche gibt, dann sind sie nicht aktuell. Und da hat sich herausgestellt, dass OpenStreetMap in der Lage ist, stündlich die Karten zu aktualisieren und zur Verfügung zu stellen. Aber Heinz, das ist eigentlich dein Thema. Vielleicht kannst du mal etwas über OpenStreetMap sagen, was das eigentlich ist und wie es funktioniert.
Das ist ein internetbasierender Dienst, der auf die Community zurückgreift. Und zwar wurde es 2004 von Steve Coast in Großbritannien gegründet. Die Idee ist dahinter, lizenzfreie Karten zu kriegen. Die Kartenmaterialien, die man heute hat, sei es Google Map oder sei es Navtec oder wer auch immer die hat, die sind ja lizenziert. Da sind Firmen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie Straßen erfassen und die Daten zur Verfügung stellen. OpenStreetMap sagt einfach, okay, wir stellen erstmal eine blanke Erde zur Verfügung und ihr Anwender könnt darauf eine Karte projizieren oder die Daten erfassen. Manche Regierungen sind darauf eingestiegen. Die USA haben zum Beispiel den Tiger-Datensatz zur Verfügung gestellt. Das ist eine grobe Karte der USA, nicht sehr detailliert, aber damit war erstmal ein Grundmuster da. Die Stadt Düsseldorf zum Beispiel hat ihre Luftfotografien von früher zur Verfügung gestellt und damit konnten dann die Amateure Düsseldorf erfassen. Das ist sehr gut in OpenStreetMap drin. Man kann es selber machen, übers Internet. Man loggt sich da ein, kriegt einen User-Account, gibt keine viel, nicht viel persönliche Daten ein, sondern Prinzip nur, dass man eine Zugangsberechtigung hat und kann dann selber Kartendaten einpflegen. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Wie soll ich denn mit dem Vermesserstab rum? Das geht relativ einfach. Wir haben zum Beispiel bei uns im Dorf, denn mit einem Nachbarn haben wir unser Dorf erfasst mit so Outdoor-Navigationsgeräten. Läuft denn die Strecken ab oder fährt die mit dem Fahrrad ab oder fährt die im schlimmsten Fall mit dem Auto ab?
Ist das dann genau genug?
Das ist genau genug. Das wird auch immer laufend dann verbessert. Wenn man das nochmal fährt, dann kann man sehen, kann man das nachjustieren. Und man hat einen interaktiven Editor. Man kann den GPS-Datensatz runterladen, hat dann die grobe Struktur da, muss die nachzeichnen, muss sich dann natürlich beim Fahren oder beim Laufen notieren, wie die Straßen heißen oder welche markanten Punkte es gibt, die trägt man ein und hat dann einen Datensatz, hat dann eine Karte, die wird üblicherweise einmal in der Woche neu aktualisiert und freigeschaltet. Allerdings in so Fällen wie jetzt Tahiti.
Von wem denn? Machst du jede Woche da so eine neue
Fahrt? Könnte ich machen jede Woche, wenn
machst
ich will.
Machst du das denn?
Nein, ich habe die Sachen, die mich interessieren, habe ich jetzt erfasst.
Aha. Machst du es in andere?
Es ist eine Riesen-Community, das wird
immer
aktualisiert.
Ein Haus abgerissen wird oder was?
Häuser sind nicht so, dann man hat meist Einkaufszentren findet man wieder, man findet Lokale wieder, man findet Firmen wieder, Tankstellen findet man wieder. Die werden alle dann von der Community eingegeben. Wen es interessiert, wer sagt, okay, da ist ein
Beispiel, wenn jetzt so eine Tankstelle zumacht.
Und dann nimmt die vielleicht einer raus. Das hängt dann ja von der Community ab.
Wie schnell geht das, je nachdem, wie aktiv die Leute sind?
Je nachdem, das hängt dann sehr voll ab. Wenn man so mal guckt über die kleinen Städte vor allen Dingen, da kann man sehen, da wohnt einer, der sich dafür interessiert. Die sind dann plötzlich sehr gut erfasst. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Potsdam einen Park, der ist bis auf Detail erfasst, auch die Fußwege, alles. Sieht da ein Bekannter von mir, war mal da, der fand das so toll und hat es dann immer wieder rumgelaufen, hat das dann aufgenommen, weil er es einfach toll findet.
Auch die Mülleimer, die da sind.
Ja, so ungefähr.
Könnte man sagen, dass OpenStreetMap so etwas ist wie das Wikipedia der Straßenkarten?
Exakt, das ist die Idee dahinter, dass das alle mitmachen und alle daran mitarbeiten, dass man immer einen aktuellen Datensatz hat.
Und die Kritik an der Wikipedia ist ja, dass man da auch Mist reinschreiben kann. Und wenn du jetzt da, sagen wir mal, ein bösartiger Mensch wärst, was du ja nicht bist, und würdest da plötzlich irgendwas vollkommen Blödsinniges da reinmachen, wie schnell wäre es wieder draußen?
Bis es einer findet. Der kann es ja wieder rausnehmen. Da gibt es auch eine Historie dazu, wer es denn geändert hat. Mhm. Und zum Notfall kann man sich mit dem dann per E-Mail auseinandersetzen.
Das gibt es aber auch bei den professionellen Karten. Ich habe eine neue Software für mein Navigationssystem und kann plötzlich nicht mehr nach Hause fahren, muss einen Umweg fahren, weil irgendjemand der Meinung war, die Straße, die es seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten gibt, die geteert ist und befestigt ist, das sei eine unbefestigte Straße.
Also ist sie nur virtuell und du weißt es nicht.
Ich finde es also ganz großartig, dass man jetzt sehen kann,
Wir sollten dann vielleicht nochmal auf Tahiti zurückkommen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Also wie schnell doch diese Community da arbeiten kann und dieses Krisenmanagement.
Also die sind vor Ort mit GPS-Geräten, haben ihr Laptop im Prinzip dabei, klinken sich ein, sobald sie eine Internetverbindung haben, können sie an. Und sobald sie eine Karte haben, auch nur ein Teil haben, nur eine Straße haben, können sie es eingeben, wenn es viele machen. Und das wird im Moment dann noch laufend aktualisiert. Dann gibt es plötzlich eine Karte des Katastrophengebietes, die natürlich den Einsatzleitern unheimlich helfen.
Wer macht das da in Tahiti? Dass ich mal die Tahitianer, werden das nicht selbst machen.
Die kann. Rettungsdienste, die vor Ort sind. Ja, man muss ja ein bisschen Technik, also muss ein GPS-Gerät haben. Sonst ist es sehr, sehr schwierig, wenn man das nur alles ausmessen will, das wird nicht klappen. Und man muss eben einen Laptop mit Internetverbindung haben. Also irgendeine Satellitenverbindung muss man unten haben, denn die Infrastruktur liegt ja flach.
Also die offiziellen Rettungskräfte sind im Moment dabei, zuerst mal die Erfassung von Brücken, funktionierender Infrastruktur, zusammengestürzten Gebäuden und so etwas zu erfassen und dann natürlich auch Verbindungswege, Verbindungsstraßen. Denn Port-au-Prince gab es bisher keine großartigen Karten. Die CIA hat zum Beispiel Karten herausgegeben, die man dafür benutzen kann, ganz erstaunlich. Und die Kartendaten, die, wie ich schon sagte, stündlich aktualisiert werden, teilweise sogar alle 5 Minuten kommen neue Karten hoch, stehen dann auch quasi sofort allen anderen zur Verfügung. Ja. Und ich denke, das ist doch sehr überzeugend, wie so etwas funktionieren kann. Denn also, mit einem normalen Navigationssystem hätte man schon Probleme, aktuelle Daten immer laufend zur Verfügung zu haben.
Also Google Earth war schon ganz gut von Tahiti, habe ich mir mal angesehen. Alles, das stimmt ja heute nicht mehr. Ne?
Ja gut, das ändert sich ja laufend. Es geht ja, die Google Earth ist ja eine Fotografie. Ja, ja. Die ist ein Jahr alt oder was, je nachdem, wann die Daten reingestellt worden sind. Google Maps zum Beispiel ist ja eine halbwegs kommerziell erfasste Karte. Und da kommt es dann auf an, wer das denn gerade gemacht hat, ob das Gebiet wirklich interessant ist für die.
Bei Google gibt es ja auch so eine Geschichte, diese Googles Map Maker. Mhm. Das sind ja auch Freiwillige, die seit etwa einem Jahr ihre selbst erfassten Daten auf Google übertragen können, hochladen können. Und dann werden die dort auch genommen und dargestellt. Also die versuchen schon, vielleicht haben sie so ein bisschen Bammel davor, dass die ganze Sache jetzt aus ihnen aus den Händen genommen wird, obwohl es ist natürlich eine riesige Aufgabe, die ganze Welt zu erfassen mit jedem Feldweg und wie der Kollege da eben sagt, mit jedem Mülleimer im Park.
Also ich fand es schon erstaunlich. Ich war voriges Jahr in Ägypten, wirklich in the middle of nowhere, aber das, was es da an drei Straßen gibt, waren in OpenStreetMap erfasst. Mhm. Das ist also irgendeine Urlaub umhergegangen und hat die Dinge erfasst. Ich hatte auch mein Navigationssystem dabei, mein kleines Autonavi dabei, habe die Routen mal aufgezeichnet, hinterher geguckt, die Straßen, die wir da fahren konnten, die gab es alle schon.
Ja, ja. Jetzt muss er zu wie guckt man das überhaupt an?
Über Internet. Es gibt OpenStreetMap.org als Webseite oder OpenStreetMap.de. Da kann man die Karte ansehen. Es gibt viele Aktivitäten in Deutschland. Es gibt ein Wiki drumherum. Es gibt einen User in Deutschland, der ist Computer Teddy, nennt er sich. Der stellt jede Woche einen fertigen Datensatz von Deutschland und Europa zur Verfügung. Aktualisiert er jede Woche. Und auch für diese kleinen Handnavigationssysteme.
Also und diese PDAs und iPhones und so?
Nein, für die stellt er das nicht zur Verfügung. Er stellt das für diese Garmin.
Habe ich denn dafür ein iPhone? Kann ich mir das angucken über den Safari?
Es gibt für die iPhone eine App. Es gibt ja alles nur eine App. Ja, doch, über den Safari geht natürlich, über den Browser. Nein, es gibt sonst Roadie, heißt das. Ein Navigationssystem, das auf OpenStreetMap basiert. Das kann man sich als App runterladen, da gibt es dann auch Stimmen zu. Man kann damit navigieren. Ich glaube, du hast mal die erste Version davon ausprobiert, die war noch recht unpräzise. Es gibt jetzt eine Version 1.1.1. irgendwas, die soll wesentlich stabiler sein.
Roadie habe ich noch nie probiert.
Wie sieht es denn mit den gekauften Navigationssystemen aus? Da ist ja normalerweise Microsoft Mobile irgendwas drauf, 5, 6, 6.5 oder so weiter.
Als Betriebssystem,
gibt es denn die Möglichkeit, dass ich mir Karten da drauflade von OpenStreetMap?
In die Navigationssysteme gibt es im Moment noch keine Möglichkeit, die reinzuladen, weil die ihre eigenen Karten nehmen, die Tele-Columbus und Navtec und was ist da. Es gibt ja an sich nur zwei große kommerzielle Anbieter.
Ja gut, die Software, die Navigationssoftware, die da drauf läuft, die will diese Karten haben. Aber vielleicht gibt es ja ein Programm dafür, was ich laden kann.
Ja, es gibt Open-Source-Programme, die das machen. Was ich da allerdings ausprobiert habe, ist nicht sehr stabil bis jetzt. Mhm. Das liegt daran, dass die Datensätze für Navigation noch also die OSM-Datensätze, OpenStreetMap-Datensätze, werden für Navigation zurzeit noch überarbeitet. Es gibt Versuchskarten, die von der Community bereitgestellt werden. Die Welt ist ja in Kacheln unterteilt, also in Rechtecke unterteilt. Und an den Kachelgrenzen haben die teilweise noch Probleme, dann fangen die an, stundenlang nachzurechnen. Das ist aber in der Entwicklung, das wird vielleicht noch ein Jahr oder was dauern. Und dann kann man auch mit einem Autonavigationsgerät richtig navigieren. Also das heißt, ich habe es mit meinem Garmin mal probiert, das Ding war einfach mit dem Fahrrad nur eine Katastrophe. Dann habe ich es wieder abgestellt und habe gesehen, dass ich so hinkam.
Ja.
Weil einfach die Rechenzeiten zwischendurch zu lang waren. Und der Prozessor in dem Navi ist nicht stark genug dafür. Aber das sind Sachen, die kommen. Da wird von der Community dran gearbeitet. Und das sind sehr, sehr aktive Leute, die weltweit sitzen und dafür Programme schreiben. Basierend auf den Kartendaten.
Da kommt noch sehr viel mehr, glaube ich.
Ja.
Wir werden irgendwann die natürliche Erfahrung im Navi-System haben, dass es so aussieht wie draußen.
Ja, warum soll man viele Karten mitschleppen, wenn man das alles in einer Kiste haben kann, nachladen kann? Naja. Wenn die dann mal online-fähig sind, wie dein iPhone, dann kannst du das dann auch online gucken, wo du gerade bist und kannst dir die Gegend ansehen.
Klar.
Und das halte ich für ungeheuer wichtig und ungeheuer spannend. Und das macht Spaß.
Gut, also Kosten entstehen nicht.
Nein.
Mitarbeiten ist gewünscht. Ja. Was brauche ich denn an Hardware? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Es gibt ja eine unterschiedliche Navigations- bzw. GPS-Empfänger. Wie genau müssen die sein? Oder gibt es da irgendwas dazu zu sagen?
Das geht im Prinzip mit jedem GPS-Empfänger, dieses GPX- oder GDP-Format. Also GPX ist ein standardisiertes Format für GPS-Empfänger, die das liefern. Das kann man das GPX in OpenStreetMap hochladen. Je nachdem, wie genau das ist, so genau sind die Karten dann eben. Und wenn man die Strecke, OpenStreetMap empfiehlt das, die Strecke einmal hin und zurück zu fahren und dann einfach dazwischen zu mitteln, das ist immer noch genau genug. Man muss ja nicht den Anspruch haben, dass man wirklich auf dem Mikrometer genau ist.
Ja. Aber man fährt nicht mehr durch die Hinterhöfe, so wie das früher mal war, ganz am Anfang.
Kann man heute auch noch, wenn man möchte.
Fuhr man durch die Hinterhöfe,
das sind aber
die Wiesen.
Das sind aber Navigationssysteme, das ist ja eine Karte, über die wir reden. Ja. Und wenn du durch die Wiese fahren willst, ist dir unbenommen.
Ja. Heinz, vielen Dank für diese Informationen. Komm gut nach Hause, wird ja wohl auch so sein, wenn du in deiner Ortschaft die Daten selbst aufgenommen hast, wird es wohl stimmen. Dankeschön.
Am Jahresanfang, da stolperte ich über eine Meldung und dachte, mein Gott, das kann doch gar nicht wahr sein. Da habe ich mich zur Jahrtausendwende, also zum Jahr 2000 in Garmisch auf eine Hütte geschleppt und wollte von oben nach unten gucken ins Tal und dachte, jetzt blub, jetzt sind alle Lichter aus. Und als ich dann oben war und guckte, genau um Mitternacht, nichts passierte. Leuchtete einfach alles so weiter. Und wir haben das ja auch festgestellt, dass da eigentlich gar nichts passierte. Und jetzt, im Jahre 2010, sollen über 20 Millionen Chips auf den Geldkarten ausgegeben worden sein, die das Jahr 2010 irgendwie nicht richtig verarbeiten können.
Ja, das Problem ist ganz einfach, dass dieser Jahreswechsel dazu geführt hat, dass diese Chips als fehlerhaft erkannt werden.
Ja.
Und und das ist eine Situation, die eigentlich unbegreiflich ist. Ich halte es auch für unverantwortlich von den Herstellern dieser Chips, dass man hier nicht mal getestet hat, ob ein solcher Wechsel stattfindet ohne irgendwelche Probleme. Das heißt also, die Software hat nicht getestet, ob diese Chips tatsächlich mal das Jahr 2010, 11, 12, 13 mitmacht, sondern was weiß ich, was man getestet hat. Man wird sicherlich getestet haben, okay, aber eben nicht diese Punkte.
Wer es wahrscheinlich besser gemacht hätte, der ist bei uns in der Leitung, ist von der Universität Saarbrücken, er heißt Professor Hermanns, Holger Hermanns. Und ja, er behauptet, man kann es besser machen. Und zwar, was ich besonders da rausgelesen habe, wenn man mit den Ingenieuren, die sowas fabrizieren, denen auch eine etwas bessere Ausbildung gibt. Ist es so?
Ja, guten Tag erstmal. Ja, also was ich da sagen kann ist, erstmal muss man natürlich das Problem genau sich anschauen. Und da haben Sie ja schon über das Thema Testen geredet. Jetzt muss man einfach mal festhalten, dass Testen eine sehr, sehr wichtige Sache ist bei Software. Aber Testen findet Fehler, wenn man weiß, wonach man sucht. Wenn Sie einen Test schreiben, der einen bestimmten einzelnen Fall abprüfen will, weil man ahnt, da könnte was schiefgehen, dann kann an der Stelle der Fehler gefunden werden durch den Test. Aber man kann natürlich durch Testen nicht die Abwesenheit von Fehlern zeigen. Man kann einfach nicht hergehen und sagen, ich habe jetzt so und so viele Tests gemacht und deswegen ist meine Software richtig. Das geht einfach nicht, weil man hat vielleicht einfach Sachen vergessen. Ja? Und in diesem Zusammenhang muss man einfach sehen, natürlich ist es wichtig, vernünftige Testpläne zu haben und sich genau darüber klar zu werden, was die Software macht. Das ist schon eine Sache. Und in der Tat gehört dazu dann, dass die Leute, die diese Software machen, sich an die Pläne halten, dass sie richtig ausgebildet sind, das Richtige dokumentieren. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, es gibt auch Methoden, die gehen einen Schritt weiter. Die sagen dann einfach, statt zu Fehler zu finden, machen wir das Umgekehrte. Wir finden, dass das System richtig rechnet. Jetzt sind das dummerweise allerdings Methoden, die nicht ganz billig sind, weil man da im Wesentlichen viel Arbeit und viel Zeit investieren muss. Man benutzt da Mathematik, typischerweise auch implementiert im Computer. Da hat man dann wieder das Problem, dass man so ein Henne-Ei-Problem eigentlich hat, nämlich man rechnet dann aus, dass ein anderes Programm richtig rechnet, auf einem Rechner mit einem Programm, was man selber implementiert hat. Und man weiß natürlich weder, ob das Betriebssystem, auf dem man diese Berechnung ausführt, richtig ist, noch ob das Programm, was man geschrieben hat, um von einem anderen Programm zu berechnen, dass es richtig rechnet, und so weiter und so weiter, ob da Fehler drin sind.
Ja, was macht man da?
Ja, gut. Am Ende muss man sich darauf zurückziehen, dass man für sehr, sehr kleine Sachen nachweisbare Beweise bekommt. Das geht. Also für sehr, sehr kleine Sachen kann man nachweisbare Beweise bekommen. Das heißt also Beweise, die nachvollziehbar sind. Man bekommt dann zu seinem Beweis, bekommt man eine kleine Rechnung dazu, wie 3 plus 3 ist 6. Ja? Und wenn Sie selber nachrechnen können, dass 3 plus 3 6 ist, dann können Sie dem Beweis glauben. Und der Beweis beweist dann, dass Ihr Programm das richtige Ergebnis liefert in jedem Fall.
Sehr, sehr kleine Sachen. Bedeutet das, dass Sie sehr, sehr kleine Programmsegmente damit meinen, die man testen kann?
In der Tat kleine Programmsegmente, aber das kann man dann aufeinander stapeln und kann damit auch größere Programmsysteme. Mit sehr, sehr klein meine ich Sachen, die sich unterhalb der Größenordnung eines PCs bewegen, aber schon in der Größenordnung, das finde ich wichtig, von der Kreditkarte. Also die Kreditkarten, die sind zwar auch kompliziert, sagen wir mal, aber die sind immer noch in einem Bereich, wo man solche harten Beweise machen kann.
Gehört da das Datum als einen Bereich dazu?
Ja, das Datum würde natürlich dazugehören. Aber auch da hat man natürlich das Problem, wenn keiner dran gedacht hat, dass man darüber was beweisen muss, dass die Karten Verfallsdatum haben und dass da irgendwelche Daten überprüft werden müssen. Wenn da niemand dran gedacht hat, dann kann auch der, der das zu beweisen hat, den Beweis nicht führen, weil er nicht weiß, dass er was beweisen muss.
Auf den Chips der Karten laufen da wirklich Programme ab?
Ja, absolut, ja.
Und ja. Was machen denn diese Programme? Nicht im Detail, sondern so grundsätzlich. Die Karte wird reingesteckt, sieht Strom, der Prozessor initialisiert sich und startet jetzt irgendwelche Programme. Warum? Was macht er?
Ja, die Basisfunktionalität ist natürlich, um die Identitätsprüfung machen zu können, um im Wesentlichen sagen zu können, diese Karte gehört zu dieser Person, wobei das eben mit dem PIN zusammenhängt. Ne? Aber die Anwendung geht natürlich noch viel weiter. Auf diesen Chipkarten wird dann noch gespeichert, zum Beispiel diese elektronische Gerdbeuse, die gehört dazu. Die muss natürlich geschützt sein, weil was man ungern möchte ist, und das wird im Übrigen verifiziert, dass Geld einfach vernichtet wird. Also es wäre ja auch ganz blöd, wenn Sie eine Kreditkarte einfach irgendwo reinstecken und auf einmal sind 5 Euro verschwunden. Oder es wäre auch blöd, wenn es auf einmal 5 Euro mehr werden.
Ja, genau. Das ist nicht so schlimm.
Aber man muss ja sagen, da ist hier kein Gegenwert da. Also es ist schon eine Katastrophe, muss man sagen, für die Finanzwelt, wenn jeder sein eigenes Geld generieren könnte. Aber das wird ja im Prinzip auf diesen kleinen Chips gemacht. Ja? Und da muss man natürlich schon genau hinschauen.
Was mich da besonders erschrocken hat, das war die Mitteilung, die durch die Presse ging, ich weiß aber nicht, ob es richtig ist, dass man ein Programm schreibt, mittels dem man dann das Programm auf den Karten, wenn diese Karte in ein Lesegerät oder in ein Geldauszugs- oder Geldzahlgerät oder sowas gesteckt wird, dass man das Programm darauf verändern kann. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das doch möglich ist, dann sind doch jetzt alle Cracker dieser Welt aufgerufen, das herauszufinden, wie das geht.
Ja, also im Wesentlichen gebe ich Ihnen recht. Ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich die Tatsache, dass man die Karten von außen verändern kann, indem man neue Software drauflädt, ist eigentlich etwas, was sehr stark geschützt sein sollte. Gebe ich Ihnen recht. Dass das geht, ist bekannt. Also das wird auch gemacht. Und ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, dass es dann Wettbewerb zwischen den Hackern und den Schützern der Karten gibt. Aber die Hacker wissen das schon lange. Die warten nicht darauf, dass in der Zeitung steht.
Ah ja. Gut, wie kann man denn nun sicherstellen? Sie haben schon gesagt, wenn man sehr, sehr kleine Teile nimmt und die überprüft. Es ist aber gar nicht so einfach, denn wie kann ich denn ein Programm tatsächlich testen? Einfach indem ich sage, das ist das, was ich eingeben kann, eigentlich alles, wenn ich Fehler mache. Und ich muss auf jeden Fall einen bestimmten Output-Bereich haben. Oder wie kann man sowas beschreiben?
Ja, Sie können sich es in der Tat so vorstellen wie Input-Output. Also Sie haben, oder wie eine mathematische Funktion, da haben Sie eine Funktion wie die Sinusfunktion, die liefert Ihnen für ein x den Sinuswert. Wenn Sie jetzt also sagen, ich möchte in meinem Computer ein Programm schreiben, was für jedes x den Sinuswert berechnet, dann haben Sie eine mathematische Formulierung dessen, was das Programm machen soll. Und wenn Sie eben diese mathematische Formulierung genau genug gemacht haben, dann können Sie hinterher gehen und können das Programm, naja, zum Beispiel können Sie dafür Tests entwerfen, aber Sie können insbesondere, wenn Sie das mathematisch formulieren, können Sie eben auch tatsächlich Schritt für Schritt nachweisen, dass das, was aus der Eingabe gemacht wird, am Ende bei der Ausgabe exakt eben das ist, was man gemeinhin als Sinus von x bezeichnet.
Wie überprüfen Sie denn die Übergänge zwischen diesen kleinen Programmschnipseln? Wenn Sie jetzt nicht Sinus, sondern Tangens nehmen und danach kommt ein Programmsegment, welches eine Division durchführt, dann muss da eine Schutzfunktion da sein, weil eine Division durch Null beim Tangens, der das ja als Ergebnis liefern könnte, gar nicht geht oder unendlich.
In der Tat. Deswegen sehen im Übrigen, wenn man sich die Gleitkommazahl-Darstellung im Rechner anschaut, da gibt es schon vorgefertigt den Begriff not a number. Es gibt also eine Zahl, die heißt, ich bin keine Zahl. Das ist genau diese Zahl, die rauskommen würde in der Gleitkomma-Einrichtung, wenn sie durch Null teilen würden, wie es hier dann passieren würde. Also lustigerweise ist das alles schon mit eingedacht, aber es wird nicht immer. Also es ist einfach, es ist zu teuer für jeden kleinen Schnickschnack, das alles immer zu überprüfen. Das muss man sagen. Die Leute, die Software machen, arbeiten in einem ökonomischen Kontext. Mhm. Und manchmal verschätzen sich da, dann kostet es dann schnell mal 300 Millionen. Ich will noch eben die Frage beantworten, wie man das dann macht. Wenn man also jetzt so Sachen zusammensteckt, wie Sie gesagt haben, bei dem Tangens und dann weiterrechnet mit der Division, dann ist es so, dass die mathematische Spezifikation des Tangens wird dann enthalten, dass der eine Null liefern kann, zum Beispiel, ja, oder das, was auch immer, ja. Dass der also entsprechend es muss Teil der mathematischen Formulierung sein, die Ausnahmen sozusagen. Dann können Sie auch die überprüfen, ob in allen Ausnahmen bei dem nächsten Mal richtig gearbeitet wird.
Mhm. Okay. Sie gehen aber davon aus, dass der Rechner richtig rechnet, dass er den Tangens richtig rechnet.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also der Tangens würde mit einem relativ komplizierten Programm berechnet werden, sagen wir mal, das aus einzelnen kleinen Schritten besteht. Und diese Schritte bestehen wieder aus Mikroschritten. Diese Mikroschritte werden auf dem Prozessor ausgeführt. Was wir jetzt machen würden, wir würden schauen, ob die einzelnen Schritte, wenn man sie zusammenstöpselt, tatsächlich eine Berechnung des Tangens ergeben. Was aber auch sein kann, ist, dass die Mikroschritte falsch implementiert sind. Es gab ja zum Beispiel den Pentium-Bug mal, da war einfach in der Gleitkomma-Berechnung bei dem Pentium 2, glaube ich, damals, war einfach was faul. War übrigens ein Softwarefehler, lustigerweise. Mhm. Wenn man das nochmal weiter diskutiert, das war also zwar falsche Hardware. Die Hardware war einfach falsch an der Stelle, aber die wurde gebaut aufgrund eines kleinen Programmes, was irgendeine Tabelle gefüllt hat. Und da war ein Rechenfehler drin. Also am Ende war der Pentium-Bug kein Hardwarefehler, sondern war ursächlich ein Softwarefehler.
Ich war auch froh darüber, dass sich das herausgestellt hat, dass ich nicht dran schuld war. Der Pentium-Bug. Professor Wilhelm, das ist ja, glaube ich, Ihr direkter Kollege, der hat mir mal erklärt, wie er bei einem ABS-System eben garantieren konnte, dass es nicht länger dauert als so und so viel, bis ausgelöst wird. Und diese Garantie wird ja auch irgendwie verlangt, auch von der Flugzeugindustrie. A380 sind tausende von Prozessoren drin. Die müssen alle wissen, klappt das denn? Das gehört doch alles zu diesem Gebiet dazu, ne?
Ja, also eigentlich muss man da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Frage, wird für eine Eingabe die richtige Ausgabe erzeugt? Und das andere, was gerade bei solchen Systemen wie im Auto und im Flugzeug und so weiter interessant ist, wird die Ausgabe rechtzeitig erzeugt? Mhm. Es reicht halt nicht, wenn ich feststelle, oh, da spaziert jemand auf mein Auto zu, wenn der schon ins Auto eingeschlagen hat, bevor der Airbag auslöst.
Ja.
Jetzt an dieser Stelle in der Tat gibt es also diese zwei Fragen. Und der Reinhard Wilhelm, der macht ganz hervorragende Sachen in dem Bereich, wenn es darum geht, rechnet ein Programm etwas rechtzeitig aus. Ja, ganz klar. Mhm. Und jetzt muss man sagen, für die Kreditkarten ist wahrscheinlich noch niemand drauf gekommen, dass das relevant sein könnte. Aber für den Flugzeugbau und für die Automobilindustrie weiß man, da geht es ja auch um Sachen, die kosten einerseits eine Menge Geld, aber insbesondere bedrohen die auch Menschenleben, wenn da was schief geht. Das ist bei den Kreditkarten ein bisschen anders. Da geht es nur darum, dass am Ende viel Geld verbrannt wird.
Damit sowas nicht nochmal passiert, was verlangen Sie da? Dass da die Software-Schreiber mehr wissen darüber, dass ihre Tests vielleicht besser benutzt werden?
Ja, in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt. Also es reicht nicht jetzt zu sagen, man muss jede Zeile Code mit sehr großem Aufwand verifizieren, sondern muss man daran arbeiten, dass diejenigen, die Software in Auftrag geben, einfach verstehen, dass das Ganze sehr schwierig wird und dass die auch entsprechend die Margen erlauben, was die Finanzen angeht, um vernünftig ausgebildete Programmierer einzusetzen. Diese vernünftige Ausbildung, dafür müssen natürlich wir sorgen. Das muss man sagen. Also wir zum Beispiel in Saarbrücken, wir bringen unseren Studenten im ersten Semester bei, wie man beweist, dass ein Programm eine mathematische Funktion berechnet. Genauso wie ich Ihnen das vorhin mit dem Sinus erzählt habe. Und das zieht sich dann durch das Studium durch. Und da muss man einfach sehen, dass diese Investition, da investieren wir sozusagen in die Programmierer und die Softwareingenieure der Zukunft. Das ist etwas, von der wir hoffen, dass es sich auszahlt für die Allgemeinheit. Weil es ist halt, am Ende zahlt es ja doch der Kunde, wenn die ganzen Kreditkarten ausgetauscht werden müssen.
Jetzt habe ich sehr oft mit Programmierern gesprochen und die haben gesagt, dass sie unter einem erheblichen Zeitdruck stehen und dass Testen eigentlich gar nicht mehr opportun ist, denn man hat ein Angebot angegeben von Seiten der Firma und man muss innerhalb einer bestimmten Zeit das Produkt liefern und auch in dem Kostenrahmen bleiben. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man bedenken sollte.
Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Das ist natürlich eigentlich Wahnsinn. Das muss man einfach sagen. Das ist eigentlich wirklich keine gute Sache. Und es ist mir bekannt, dass das ein generelles Problem ist, dass Software auf den letzten Moment zurechtgeflickt wird. Man muss auch sagen, dahinter steckt auch eine falsche Philosophie, nämlich man glaubt oft, man kann mit der Software schnell noch Probleme lösen, die man früher vielleicht dadurch gelöst hätte, dass man irgendwo ein bisschen was abgehobelt hätte von einem Stück Holz oder sowas ähnliches, weil es nicht genau gepasst hat. Heutzutage basieren der viel technischer Fortschritt auf Software einfach, aber die Software wird immer sehr spät und meist als Flickenteppich angelegt, weil man glaubt, damit kriegt man das schon irgendwie geflickt und das ist ein großer Fehler.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort und unsere Sendung ist jetzt schon fast zu Ende. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht der Pentium-Bug bin, sondern das ist was anderes. Und alles Gute nach Saarbrücken und noch einen schönen Tag und wir erheben den Daumen nach oben.
Wir
und
sind, sind noch nicht so ganz am Ende.
Ganz am Ende?
Ja, ich wollte mich auch noch bei Ihnen bedanken für diese Informationen. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass man auf Sie hört, dass man wirklich Software als Qualitätsprodukt begreift und nicht als irgendetwas, was mal schnell so zwischendurch gemacht wird. Wir sollten und würden auch ganz gern mit dazu beitragen. Aber für heute verabschieden wir uns von unseren Zuhörern, bedanken uns bei Ihnen.
Den Daumen nach oben.
Bitte sehr.
Und sagen immer, ein Bit übrig behalten.
Und ich verabschiede mich als Pentium-Bug.
Ja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Mhm. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads,
da gibt es
Safe Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch.
Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis schön.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.